Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 310, 1. Samuel 16, 14 bis 23.
Wenn uns Gottes Geist verlässt, was passiert dann mit uns? Sind Sie ein launischer Typ? Gehen Ihnen bisweilen, wie man so sagt, die Gäule durch? Rasten Sie manchmal aus? Oder bricht manchmal alles zusammen, was Sie bisher motiviert hat, und Sie haben zu wirklich nichts mehr Lust? Dann sind Sie wirklich nicht allein. Vor über 3000 Jahren, so lesen wir im Alten Testament, war der erste König der Israeliten genau davon betroffen. Es gab eine Therapie für ihn, auch wenn sie nicht von Dauer war. Vielleicht können wir einiges daraus lernen. Die Geschichte steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Abvers 14. Da heißt es: Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Es macht natürlich Sinn, hier die Vorgeschichte etwas besser zu kennen. Israel, das ist der Name für ein Volk, aber eigentlich ist es der Name von Jakob, der dritte der Erzväter, Abraham, Isaak, Jakob. Der wurde Israel genannt, er hatte 12 Söhne, aus dem sind dann 12 Stämme geworden, die dann letztendlich aus Ägypten auch befreit wurden, nach Kanaan kamen. Und dort gab es so etwas wie einen lockeren Stammesverband. Also kein Staat in dem Sinne. Es war ein zwar irgendwie einheitliches Volk, aber nicht im Sinne einer Einheit, wie wir heute Staaten kennen, sondern eben Stammesverbände. Und da gab es natürlich auch Überfälle von Nachbarstämmen und da musste man sich auch wehren. Das hat man dann gemeinsam getan und für diesen Zweck hat Gott immer sogenannte Richter berufen. Das waren diejenigen, die die Stämme zusammengerufen haben, die die entsprechenden Kämpfe geführt haben. Ja, das waren sozusagen Verteidigungsbündnisse, meistens auf Zeit. Und bei dieser Gelegenheit haben die Richter dann auch Recht gesprochen, wenn es da um Streitigkeiten ging. Dazu gab es Propheten. Propheten als diejenigen, die Gottes Willen verkündet haben. Und der letzte Richter und Prophet, das war Samuel. Der hat von Jugend auf tatsächlich Gottes Wort gehört und hat sich danach gerichtet. Inzwischen ist er alt geworden. Ja, und die Stämme, die natürlich ihre Vorbilder haben in den umliegenden Stämmen von anderen Völkern, die verlangen jetzt einen König. Sie wollen auch einen König haben. Und zwar gegen Gottes Willen. Aber gut, Gott wird jetzt beauftragt Samuel jetzt dazu, einen König zu salben. Ja, und bei der Gelegenheit jetzt begegnet Samuel Saul. Der Saul, der eigentlich jetzt nichts anderes machen will, als ein paar verlorene Eselinnen zu finden. Da reist er also, und weil er die Eselinnen nicht finden konnte, und er weiß, es gibt da einen sogenannten Seher, also einen Propheten, vielleicht weiß der, wo die Eselinnen sind. Also geht er zu ihm, dort begegnen sie sich. Samuel salbt Saul jetzt öffentlich vor allen Stämmen zum König. Saul selbst ist zunächst ein ziemlich scheuer Typ. Er versteckt sich auch, bevor das passieren kann, aber er wird natürlich dann gefunden. Er ist hochgewachsen. Er ist also gut aussehend und es heißt dann auch, Gottes Geist war mit ihm. Gottes Geist war mit ihm, das heißt, er hat sich von diesem Geist leiten lassen. Er war ja zunächst ziemlich bescheiden. Und jemand, der bescheiden ist, der hat ja auch den inneren Raum, sich von seinem Geist führen zu lassen. Insofern war er auch das, was man gehorsam nennt, also gutwillig. Auch Samuel gegenüber. Gleichzeitig hat sich aber dann seine Unsicherheit und seine Scheu dann doch auch dahingehend gezeigt, dass er in bestimmten Situationen in Bedrängnis kam und eigentlich sich nicht nach dem gerichtet hat, was ihm gesagt wurde, was sinnvoll ist, sondern er wurde dann eigenmächtig in seinem Handeln. Er hatte keine Geduld, er konnte nicht abwarten, er hatte kein wirkliches Vertrauen. Naja, lange Zeit war er jedenfalls ein erfolgreicher Heerführer. Er konnte die entsprechenden Übergriffe der anderen Stämme abwehren. Es war ein ständiger Kampf im Wesentlichen mit den Philistern. Da er erfolgreich war, erfährt er natürlich auch Bestätigung. Er ist beliebt. Und dann kommt ein Auftrag, dass er jetzt gegen den Erzfeind, die Amalekiter, vorgehen soll. Aber er darf auf gar keinen Fall Beute machen. Ja, sie sind siegreich. Und die siegreichen Kämpfer, die suchen sich jetzt auch die beste Beute aus. Und Saul gibt ihren Wünschen nach. Ja, und Samuel muss ihn jetzt sehr deutlich kritisieren. Er kündigt ihm an, dass Gott jetzt nicht mehr auf seiner Seite ist. Das findet Sauls klar nicht gut. Er versucht, Samuel umzustimmen, das ist völlig vergeblich. Er ist jedenfalls schwer getroffen. Und dann kommt jetzt hier der erste Satz: Der Geist des Herrn wich von Saul. Er ist jetzt allein gelassen. Er muss sehen, wie er zurechtkommt. Ja, und jetzt wird er nicht mehr innerlich getragen. Und was passiert? Es kommt ein entsprechender Stimmungsumschwung, jedenfalls immer wieder. Statt dem Hochgefühl des Erfolgs und des Beliebtseins bekommt er Anfälle, ja, man würde heute sagen, von schweren Depressionen. Heute ist das auch noch sehr häufig. Menschen, die auf Leistung getrimmt sind, die erfolgreich sein wollen, die auch beliebt sind aufgrund dessen oder die Anerkennung bekommen, an die auch dann die Erwartung gerichtet werden, dass sie das fortsetzen sollen, die geraten dann mit der Zeit unter Stress. Sie strengen sich an, sie haben Angst vor dem Versagen, dass sie das, was sie bisher geleistet haben oder das, was von ihnen erwartet wird, dass sie das nicht mehr bringen können. Und in diesem Stress gibt es irgendwann so etwas wie eine Art von Riss. Es geht nichts mehr, es geht nicht mehr weiter. Sie können einfach nicht mehr. Und im schlimmsten Fall entsteht eine totale Antriebsschwäche. Und es beginnen düstere Gedankenspiralen sich zu drehen. Die ganze Welt beginnt eigentlich richtig dunkel zu werden. Wo soll das hingehen? Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Ja, als ob so eine Art von Faden gerissen ist. Man muss sich schon fragen, was war denn zuvor der Antrieb? Und worin bestand denn vorher der Sinn, wenn jetzt da irgendetwas nicht mehr funktioniert? Meistens ist es so, dass es tatsächlich das Selbstbild ist, das man in diesem sozialen Kontext aufrechterhalten will. Es geht wirklich um die Aufrechterhaltung dieser Anerkennung, des Ansehens, der Beliebtheit meinetwegen, oder zumindest, dass man die Leistung bringt und dass man häufig auch bewundert wird und erfolgreich ist, klar. Und alles das, was man als Bild nach außen hin abgibt, das bildet dann das eigentliche Zentrum der eigenen Identität. Und plötzlich ist diese Identität extremst bedroht. Da entsteht eine Angst und eine Panik, dass alles zum Zerreißen gespannt ist. Und irgendwann zum Zerreißen heißt, es kann auch reißen. Und dann werden die Anstrengungen sinnlos. Man hat keine Kraft mehr. Man ist ausgelaugt. Es wird alles so aussichtslos. Das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied zu einem Zustand, in dem der Geist Gottes in einem Menschen ist. Der Geist Gottes, das bedeutet erst einmal, dass wir von innen heraus mit einem Sinn erfüllt sind, der nicht dadurch entsteht, dass wir nach außen hin etwas darstellen, sondern wir erleben einen Sinn aus der Quelle alles Sinns, also einen Sinn, der unmittelbar von Gott kommt. Und das macht einen tatsächlich von Außenbewertung ziemlich unabhängig. Und diese Erfülltheit mit diesem inneren Sinn, die ist nicht demonstrativ darstellbar. Wer das darstellen will, ist schon wieder nach außen gekehrt. Dieser innere Sinn ist ein Ergebnis der inneren Verbundenheit. Auch die Propheten damals sind ein typisches Beispiel. Sie waren fast immer äußerst unbeliebt, weil sie Dinge sagten, die man nicht gerne hört. Sie wurden also abgelehnt, insbesondere von den jeweilig Herrschenden. Sie wurden auch bedroht. Sie waren häufig sehr einsam, wurden auch verlacht und verspottet. Also sie haben gelitten, klar. Aber sie waren immer angetrieben. Sie behielten diesen inneren Antrieb. Ja, und das heißt, Gott gibt durch seinen Geist das eben nicht, was man so Identität nennt. Identität heißt ja, ich bin wer. Aber wie kann ich mich dieses Seins versichern? Das ist etwas, was die anderen mir zeigen müssen. Ich bin wer? Ich bin jemand wert in euren Augen, heißt das. Aber das hat nichts damit zu tun, was Gott in uns wirksam werden lässt. Der Geist Gottes gibt auch in einer völligen Einsamkeit und in einer völligen Ablehnung, gibt dir von innen heraus Kraft und Mut, schafft einen Sinn, auch einen Trost und macht es möglich, auch in diesen Belastungen geduldig zu bleiben. Eine Identität, in dem üblichen Sinne ist nämlich selbstreflexiv. Das heißt also, wer bin ich oder wer will ich sein? Und alle sollen mich doch anerkennen, denn ohne die Anerkennung bricht meine Identität zusammen. Also das heißt, das Urteil anderer ist in Wirklichkeit extrem wichtig, auch wenn man manchmal so tut, als ob es einem egal wäre. Auch Verurteilungen selber treffen einen dann ganz direkt und unmittelbar. Und alles ist darauf ausgerichtet, dass die anderen das sehen. Die Augen der anderen sind sozusagen ein Maßstab. Der Unterschied zum Geist Gottes in einem Menschen ist durchaus krass. Denn durch den Geist Gottes erlebe ich, dass ich bin. Ich bin. Also ich bin geliebt, ich bin getragen, ich bin erfüllt von demjenigen, der eigentlich als wahrhaft Seiender überhaupt alles Sein erfüllt. Wenn ich aber ihn nicht habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass der Wert und dieses sogenannte Selbstwertgefühl mir gegeben wird, dadurch, dass ich mir denke, wie ich sein will, dass ich will, dass das angenommen wird. Und dann möchte ich sein, genauer gesagt natürlich erscheinen, mir selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Das lässt sich gar nicht verhindern. Interessant ist, dass David inzwischen heimlich zum Nachfolger des Königs gesalbt wurde. Bei Saul war es öffentlich, aber bei der Salbung von David war das nur im ganz, ganz engen Kreis. Und interessant ist auch, dass von dieser Salbung an Davids Geist jetzt von Gottes Geist erfüllt wurde. Gottes Geist war jetzt mit ihm, trägt ihn. Und interessant ist, dass auch dann dieser Geist seine Begabungen richtig zum Tragen gebracht hat. Und das waren vor allem, weil Gottes Geist ja eigentlich ein Liebesgeist ist, auch seine Liebesbegabungen. Das zeigte sich in seinen poetischen Fähigkeiten, in seinen musikalischen Fähigkeiten, auch in seinen empathischen Fähigkeiten, in der Fähigkeit, andere Menschen zu erfassen, sich darauf einzustellen. Er war also das, was man jetzt so vom üblichen Standpunkt heute sagen würde, ein attraktiver Mann. David war Hirte bei seinem Vater Isai, der jüngste Sohn von ihm. Und er war damals vermutlich schon als ein Dichter und ein Musiker bekannt. Also jedenfalls hatte er einen gewissen Ruf. Weil ja die Bediensteten am Hofe von Saul ernsthaft um ihn besorgt waren. Und sie haben sich überlegt, wie könnten wir ihm helfen? Und da haben sie sich überlegt, ja, eine Musiktherapie wäre ganz sinnvoll, denn das ist ja dasjenige, was wir auch heute erfahren, dass Musik direkt und unmittelbar das Gemüt anspricht und jemandem tatsächlich aus seiner Depression heraushelfen kann. Und da hatte jetzt auch einer noch eine Erinnerung, dass es da einen Hirten gibt, der außerordentlich gut singen kann, der selber Lieder dichtet, der in der Lage ist, diese Harfe zu spielen, eigentlich eher so eine relativ einfach gestrickte Form von Gitarre, so würden wir das heute nennen. Ja, und offensichtlich muss Saul bei seinen Bediensteten recht sympathisch gewesen sein, sonst hätten sie sich nicht um ihn so besorgt. Ja, also, sie versuchen auf diese Art und Weise den sogenannten bösen Geist vom Herrn zu verscheuchen. Das hört sich so an, als ob der böse Geist direkt und unmittelbar von Gott kommt. Das ist einfach eine grundsätzliche Einstellung, dass alles, was existiert und alles, was ist, grundsätzlich von Gott kommt, dadurch, dass er das zulassen muss. Wenn er es nicht zulassen würde, würde es nicht geschehen. Also muss er auch sozusagen diesen bösen Geist, diesen Zustand zulassen. Und zulassen heißt, es kommt in irgendeiner Weise von ihm und von der Planung, was er mit den jeweiligen Menschen vorhat. Sie schlagen also eine Musiktherapie vor. Sie schlagen David vor, weil sie seine musikalische Begabung kennen. Außerdem nicht nur das, sondern er ist auch kampferprobt. Er ist sprachgewandt, er ist gut aussehend. Ich meine, das sind alles Eigenschaften, die jetzt am Hofe von Saul wichtig waren. Er hat immer sozusagen die Elite, die Besten von der Besten hat er immer zu seinem Hof geholt, weil das ja auch wichtig war. Als Heerführer möchte man die Begabtesten um sich herum haben. Saul lässt ihn also holen. Der Vater ist sich dieser Ehre durchaus bewusst und er schickt dann auch Geschenke mit. Und die Musiktherapie funktioniert. So ist das nun mal bei Musik. Wenn sie geistvoll ist, also wenn sie den Geist eines Menschen weckt, wenn sie anrührend ist, wenn sie in die Tiefe des Herzens geht, dann weckt sie etwas Tieferes. Und bei Saul ist ja auch noch die Erinnerung an seine geisterfüllten Zeiten da. Das heißt, es wird in ihm etwas geweckt, was ihm Erleichterung bringt. Und er gewinnt natürlich David auch zunächst lieb, macht ihn zu seinem sogenannten Waffenträger. Noch ein kurzer Ausblick. Dieses Verhältnis hat keinen besonders langen Bestand. David wird nämlich immer beliebter. Und das macht Saul letztendlich eifersüchtig und er versucht dann, ihn sogar zu töten. Es ist eigentlich zum Verzweifeln. Ohne diesen Geist Gottes, also ohne die Liebe Gottes im Herzen, sind wir geradezu zwangsläufig den äußeren und den inneren Bedingungen dieser Welt ausgeliefert. Wir sind dem ausgeliefert, was uns entgegengebracht wird und wir sind dem ausgeliefert, was in uns ständig entsteht an Stimmungen, an Ängsten, an Eifersucht, an Wutanfällen, an Depressionen und natürlich auch an Wahnvorstellungen, die daraus erwachsen. Ja, da kann es natürlich auch vorübergehend immer wieder sogenannte Höhenflüge geben, in denen das alles vorbei zu sein scheint, dass dann wieder die Begeisterung entsteht, dass man wieder engagiert sein kann, dass man bereit ist, wieder zielorientiert zu handeln. Das Problem an der Geschichte ist aber, es gibt eine zentrale Gefahr für jeden von uns und das ist der sogenannte Erfolg oder auch die Bewunderung. Es ist einfach so. Eitelkeit vergiftet uns. Macht korrumpiert uns. Und so kann es dann sein, dass aufgrund dessen, das, was wir vielleicht jetzt an guten Dingen entwickeln und wo wir das scheinbar überwinden, dass das wie ein Strohfeuer ist, das auch ständig seine Bestätigung braucht. Das ist sozusagen der Sauerstoff dessen, dass wir noch engagiert sind, dass wir motiviert sind. Und wenn wir jetzt durch Durststrecken durch müssen, dann ergibt das keine große Frustrationstoleranz. Dieses Strohfeuer erlischt dann unter einer wirklich echten Belastung. Ja. Man kann Folgendes sagen als Fazit. Es gibt für uns zwei alternative Angebote. Die Welt bietet uns an, uns eine Identität zu geben. Eine Identität, die uns sagt, du gehörst zu den Besonderen. Du bist etwas Besonderes. Bau das aus. Sei besonders. Und sobald wir darauf reinfallen, werden wir sehen, was mit uns passiert. Und dann gibt es jemanden, nämlich Jesus selbst, der uns was ganz anderes anbietet. Er sagt nämlich zu uns, du gehörst zu mir. Und wenn du zu mir gehörst, brauchst du die Bestätigung dieser Welt nicht mehr. Weil du hast alles, was du brauchst. Du hast dein inneres Leben aus mir. Du hast alles, was Liebe heißt, aus mir. Du hast Frieden aus mir. Und die Angst, die kann sich lösen, weil du bist getragen von demjenigen, der letztendlich alles ist. Und das ist das Angebot, das er auch ihnen macht.